Hello?
It's a movie call.
Ihr habt richtig gehört, es ist wieder ein Movie Call. Schön, dass ihr euch die zweite Episode anhört. Erstmal vielen Dank dafür und ein doppeltes Dankeschön an alle, die schon abonniert haben, falls es da schon jemanden gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt noch mehr Folgen in dieser Season, die alle ausgezeichnet sind. Und heute ist es auch, wie versprochen, wirklich ein Movie Call, denn ich bin nicht alleine, sondern ich habe heute Paddy Patman zu Gast. Paddy, wie geht's?
Ja, hallo Stefan, schön hier zu sein und auch geehrt, ja, einer der ersten Folgen am Start zu sein, ja.
Als allererster Gast sogar.
Oder als allererster Gast, ich habe gesehen, Episode 2, Episode 1 war dann so eine Introduction, scheinbar.
Ja, genau, der Pilot. Zudem auch gleich noch ein, zwei Anmerkungen. Ihr kennt es ja vielleicht aus der, falls ihr mal eine Zeitung gelesen habt, also so ein raschelndes, auf Papier gedrucktes Ding, liebe Kinder, ne? Haben eure Eltern vielleicht schon mal benutzt. Da gibt es öfter mal Gegendarstellungen, also wenn da irgendwas Falsches abgedruckt wurde, ne, dann korrigieren die sich selber oder jemand anders ist anderer Meinung, dann muss das da, über den geschrieben wurde, dann muss das da eben abgedruckt werden. Und ich habe eine Berichtigung aus der Pilotfolge schon, also gleich hier quasi Fake News verbreitet über Pitch Black, den Film. Also der hat nicht über 100 Millionen Dollar eingespielt weltweit, es war ein bisschen weniger. Aber ich konnte da keine genauen Zahlen finden, aber er war ein großer Hit auf Video hinterher. Also wenn ihr euch das so vorstellt, Videos wurden früher ausgeliehen, ja, Netflix gab es damals, glaube ich, auch schon. Da wurden einfach die DVDs dann per Post nach Hause geschickt. Oder man ist eben in die Videothek gegangen. Und da war der Film auch ein ziemlicher Erfolg. Das als erstes und zweite Anmerkung. Sorry für diese etwas schräge Assoziation mit diesem Film The Danish Girl, auf den ich da gekommen bin. Ich hatte den einfach kurz vorher gesehen und deswegen musste ich mich darüber auslassen, wie scheiße der ist und wie beschissen das Drehbuch und die Dialoge sind. Aber hat wahrscheinlich mit Pitch Black oder auch dem heutigen Film relativ wenig gemeinsam. Wir haben heute auf jeden Fall einen Film als Gegenstand für die Episode, der in Erinnerung bleibt, ja, der mit Sicherheit auch das ein oder andere Leben verändert hat. Ja. Fight Club heißt er. Und über die Entstehungsgeschichte kann man wirklich viel erzählen. Das werden wir heute tun. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie der Film so gealtert ist, nämlich aus meiner Sicht sehr gut. Und auch darüber, wie man den Film heute einordnen würde, ob man den heute überhaupt noch drehen könnte, ja, ohne quasi in Shitstorms unterzugehen. Aber zunächst mal, wir haben ja heute Paddy zu Gast. Erzähl doch mal ein bisschen, Paddy, was haben Filme denn für dich so für einen Stellenwert oder wie ist so deine Filmsozialisation gewesen?
Ja, prinzipiell eigentlich einen recht hohen, aber ironischerweise schaue ich halt oder schaue ich seit Jahren kaum noch Filme. Ich meine, da kann man vielleicht noch mal eine extra Folge drüber drehen, ne, so die Filmentwicklung. Aber an sich bin ich ein großer Fan von Kunst generell und Filmen sowieso, ja. Und habe auch, ja, Kind, Teenager und auch frühe Adoleszenz, sage ich jetzt mal. Ja, immer gerne Filme geschaut, war da immer dabei, aber ja, mit den Jahren hat es dann abgenommen und liegt zum einen meiner Meinung nach auch daran, dass die Filme natürlich an Qualität eingebüßt haben, generell, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber auch zum anderen auch persönliche Gründe, weil ich immer mehr, ja, von Fiktion zu Sachthemen quasi immer mehr tendiere, ja, also wenn ich jetzt konsumiere auf YouTube oder wie auch immer. Eher zu Sachthemen, weniger Fiktion. Aber ja, ich denke, das werden so diese zwei Hauptgründe sein bei mir jetzt persönlich.
Ja, das ist dasselbe, was ich auch in der Pilotfolge schon gesagt habe, warum es jetzt auch in der ersten Season von dem Podcast und wahrscheinlich auch in den nächsten meistens um Filme geht, die so, keine Ahnung, die so 20 Jahre alt sind. Mal vorneweg, ist einfach, weil danach halt relativ wenig Weltbewegendes nachkam. Das ist auch so meine Sicht. Und gut, und weil, ja, bei mir kommt auch dazu, aber es ist bei dir genauso. Unser Lebenslauf ist ja so ähnlich, sag ich mal, so von Schule, Studium, Job, Tod dann als nächstes, dass das einfach halt irgendwann die Zeit nicht mehr da war, sich auch so viel damit zu befassen. Aber es war auch definitiv, ist auch die Qualität nicht mehr dieselbe wie damals. Genau, dann lass uns doch mal über Fight Club sprechen. Wo hast oder weißt du noch, wo du den eigentlich gesehen hast damals zum ersten Mal?
Ja, in der Tat. Ich habe den mit meinem Vater im Kino gesehen.
Okay, auch nicht schlecht, ja.
Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, also ich war jetzt nicht regelmäßig mit meinem Vater im Kino oder so. Ich muss es übrigens überlegen, ob ich jemals in einem anderen Film mit meinem Vater war. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich weiß ganz genau, dass ich
mit meinem Vater bin. Der einzige Film, den ein Vater seinem Sohn zeigen muss eigentlich.
Ja, ist wirklich so. Und ich weiß auch noch, genau, er saß rechts von mir und nach, wir haben uns null unterhalten und ich war ja, was ist ich, 17, ne? 99?
Ja, genau. Du warst 17, ich war 16 zu der
genau. Zeit. Genau, also Sommer 17, gut, ich will es nicht jetzt, ihr mich jetzt hier.
Im Herbst lief er an.
Ja. Genau, war, ach im Herbst, genau.
So November gewesen sein.
Ja, so. Also in Deutschland, ne? Okay. Ja, und mein Vater saß nebendran und nach dem Ende des Films hat er mich einfach nur angeguckt und hat gesagt, das war schon abgehoben oder krass oder irgendwie schon so, ne? Also, und es lag halt eben auch daran, und soweit ich weiß, ich meine, du bist hier der Filmexperte, nicht ich, bin jetzt jemand, der eher so allgemein Dinge betrachtet, ich bin jetzt kein Filmexperte oder so, aber soweit ich weiß, haben die ja auch den Film ganz anders vermarktet, ne?
Ja.
Die haben den ja eher so als Kampffilm vermarktet, ne? Um da halt irgendwie eine Zuschauerschaft irgendwie zu gewinnen. Aber eigentlich war das halt eine Falle, weil der Film halt dann doch irgendwie hochkomplex ist und sehr philosophisch meiner Meinung nach. Und damit kriegst du halt kaum Leute. Und das Marketing hat auch mich damals in die Falle gelockt, weil ich weiß noch ganz genau, dass ich ein bisschen enttäuscht war nach dem Ende. Also ich fand den schon krass, aber der hat halt, der entsprach überhaupt nicht meinen Erwartungen.
Und zu wenig Fight-Scenes.
Genau. Ja, klar, ne? 17, was ist ich, keine Ahnung, waren absoluter Blade-Fan, und dann
waren. Und dein Vater und du waren ja auch beide oder waren beide Kampfsportler.
Richtig, so ist es, ne? Ja. Jiu-Jitsu haben wir gemeinsam gemacht. Ja, wahrscheinlich deswegen, ne? Genau.
Ich und übrigens auch. Ich auch.
Genau, richtig. Richtig. Ja. Und und auf einmal kam da halt, ich meine, ne, was ganz anderes. Und ich weiß, dass ich noch enttäuscht war, aber. War dann, nachdem ich das Ganze verarbeitet habe, dann ein Riesenfan. Ich meine, das ist jetzt einer meiner, eigentlich Top 2 Lieblingsfilme. Und nach Braveheart oder mit Braveheart.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Eigentlich nach sogar, Braveheart, ja. Aber von der Komplexität her eigentlich vor Braveheart, ja, muss ich sagen. Und und dann habe ich mir natürlich unzählige Mal danach angeschaut.
Ne? Ja, aber das ist genau das, worüber ich auch ein bisschen erzählen wollte. Dieses Marketing, ja, damals war tatsächlich komplett an dem Inhalt von dem Film vorbei und das war mit Absicht so, weil die Executives halt oder halt damals die Produzenten halt mit dem Film nichts anfangen konnten. Ja. Die wussten halt nicht, wie sollen sie das vermarkten, ja. Sie haben da einen Big-Budget-Film eigentlich, also zumindest jetzt nicht super hoch, also jetzt nicht Titanic-mäßig, aber doch schon kein Low-Budget-Film und viel Geld investiert und müssen den jetzt halt irgendwie ins Kino bringen und zusehen, dass der das auch wieder einspielt. Und dann haben sie sich halt gedacht, ja gut, sie versuchen es über Brad Pitt, ja, über den Namen und über das Kampfthema, so nach dem Motto, ja, so eine Art Martial-Arts-Film halt, ne? Und das war damals so die Kampagne und denen ist, glaube ich, ganz schön der Arsch auf Grundeis gegangen damals, als die Early Screenings waren von dem Film, also als die den fertigen Film dann den Produzenten, dem Studio und so gezeigt haben. Das war ja 20th Century Fox damals, ja, also erzkonservatives Unternehmen eigentlich. Und heute übrigens Disney, also der Film gehört heute halt Disney, ja, weil die halt Fox akquiriert haben, auch geil. Aber damals wussten die echt nicht, was sie damit anfangen sollten. Und die waren auch wohl von einigen einigen Szenen waren sie wohl auch richtig schockiert und da sind ein paar geile Sachen passiert einfach damals, weil zum Beispiel es gibt eine Szene, in der hier Brad Pitt und Helena Bonham Carter, also Tyler Durden und Marla Singer im Bett sind miteinander, ja, und halt gerade gefickt haben und dann sagt sie halt auf Deutsch, so bin ich seit der Grundschule nicht mehr gefickt worden. Ja. Also so, I haven't been fucked like that since grade school. Und die Original, also diese Line, ja, wurde eingefügt erst, nachdem sich eine Produzentin, also eine Frau war in dem Film wohl an der Entstehung auch irgendwie beteiligt, ja, sich beschwert hat über die Zeile, die davor im Film war. Da sagt Marla Singer, also im Original sagt Marla Singer nämlich, I want to have your abortion. Also sagt halt quasi, ich will eine Abtreibung von dir. Und das fanden sie halt zu hart. Und dann hat der David Fincher gesagt, ja, okay, ist schon hart. Er ändert die Zeile halt im Text. Aber sie haben wohl irgendwie, ich weiß nicht, damals ging sowas wohl, da haben sie so einen Deal gemacht, ja, er ändert sie, aber dann ist sie halt so, ja, das war der Deal. Und dann hat er sie geändert, hat sie ihnen wieder gezeigt, die Szene, und dann waren sie halt noch schockierter, ja, quasi. Aber dann hat er gesagt, ja, Deal ist a Deal halt. Also so erzählt das zumindest auch im Audiokommentar dann auf der DVD und so.
Ja, interessant, weil ich dachte, ich hätte gelesen, dass sie es einfach nicht mehr überprüft hätten, sondern hätten ihm gesagt, komm, ändert es. Und er hätte gesagt, ja, alles klar. Und sie hätten dann halt ihm quasi vertraut.
Ja, eins von beiden wahrscheinlich.
Ich weiß es aber nicht. Ne? Also wenn er es im Audiokommentar sagt, dann...
Eins von beiden ist auf jeden Fall passiert. Also ist auf jeden Fall durchgerutscht. Und es gab noch ein paar mehr Sachen, die sie beanstandet haben. Also zum Beispiel, dass der Tyler Durden halt, auch nachdem er mit der Marla Singer im Bett war, dem Erzähler die Tür aufmacht und halt Gummihandschuhe hat.
willst du finishen oder wie? Ja,
genau, und dann ihn halt fragt, ja, willst du ihr den Rest geben?
Ja, genau.
Und sie fällt halt hinten gerade so vom Bett runter. Also sag ich, ist auch funktioniert auch als Komödie, der Film.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist auch die Szene, und das macht der Film auch so gut, ne? Weil oft sind ja diese Filme, wo du dann quasi, ne, hermeneutischer zirkelmäßig, ne, wenn du dann schnallst, du hast bis zum Ende gesehen und schnallst dann ein paar Sachen, wenn du es wieder schaust, die dann ganz billig quasi, ne, die Auflösung bringen, und wenn du es dann nochmal schaust, macht es eigentlich keinen Sinn. Ja? Das Verhalten von Charakteren und so weiter, und bei dem Film ist es wirklich so, dass da kleine Einspieler sind oder kleine, dezente Details, die halt eben das Ganze plausibel machen, weil in dem Augenblick, wo er das zum Beispiel sagt oder den Edward Norton fragt, den Protagonisten, der ja gar keinen Namen hat, habe ich übrigens heute in meiner 5-Minuten-Recherche zur Vorbereitung noch, ist mir nie aufgefallen, ja, dass der keinen Namen hat. Darüber kann man auch noch reden, aber wo er dann zu ihm quasi sagt, willst du ihren Rest geben? Und sie fragt mir, wem redest du da eigentlich?
Ja.
Ne? Und wenn du den Film dann nochmal schaust, auch ihr Verhalten macht dann teilweise Sinn, aber beim ersten Mal ist es natürlich total unauffällig. Also auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und das ist auch eine Sache, die du jetzt aus dem Buch nicht einfach so, also musst du auch rüberbringen, ne? Und auch die Schauspieler müssen es rüberbringen. Und, ja.
Definitiv, das ist schon richtig, richtig durchdacht. Aber das ist auch so eine Sache, David Fincher, also der Regisseur, macht halt solche Filme, die sind einfach, weiß nicht, da gibt es eigentlich keine Logikbrüche, ja, und solche Schlampigkeiten und was auch immer, sondern die machen eigentlich in aller Regel von vorne bis hinten machen die Sinn. Das ist ganz krass. Und der Narrator, ja, also es steht auch in den Credits, also Edward Norton ist credited als Narrator. Es gibt so, also was weiß ich, einmal in, wo er bei den Selbsthilfegruppen ist, da steht mal auf seinem Namensschild Cornelius, aber das ist ja halt irgendein Name. Also er hat tatsächlich keinen Namen in dem Film. Tyler Durden hat natürlich einen Namen. Und was wollte ich vorhin eigentlich sagen? Ja, genau, die Gummihandschuhe, die haben sie auch beanstandet, aber damals, ich meine, das war erst der dritte Film, den David Fincher überhaupt gemacht hat. Und irgendwie hat er da so ein Standing gehabt, oder sie haben es wirklich nicht mehr überprüft, ja, dass die Sachen dann einfach durchgerutscht sind. Und in dem Zusammenhang auch nochmal ein Fun Fact, damals, also nochmal kurz, 1999 im Herbst, hatte der Film Weltpremiere beim Filmfestival in Venedig übrigens, ganz klassisch. Und kam dann im Herbst eben in die Kinos, im November auch in die deutschen Kinos. Nachher müssen wir auch noch eine Geschichte erzählen. Also im Moment ist Fight Club auch wieder echt in den Schlagzeilen und so. Also gerade jetzt, wo wir diese Folge aufzeichnen, in den letzten Wochen hat man super viel von dem Film wieder gehört. Aus zwei Gründen. Nämlich erstens mal spielt Meatloaf in Fight Club mit. Spielt Bob, der Zähler bei seinen Selbsthilfegruppen kennt. Bob hat Weibertitten. Ja. Bob has Bitch Tits.
Ja.
Genau, und der Bob, ja, das ist tatsächlich der Rocksänger halt, Meatloaf, der den spielt. Und gut, der hat schon in mehr Filmen mitgespielt, was ich Rocky Horror Picture Show und so in den 70ern schon und 80ern. Aber Fight Club ist natürlich auch eine, richtig, ich würde sagen, einer seiner denkwürdigsten Rollen und kam auch in den Nachrufen jetzt, nachdem er gestorben ist, halt im Januar, kam da immer mal wieder vor. Und Robert Paulson, das war sein Name, weil dieser Robert Paulson, gut, Spoiler Alert, aber ja, ich nehme mal an, die meisten werden den Film jetzt mal gesehen haben. Robert Paulson stirbt auch, also Meatloaf stirbt in Fight Club, die Figur, und dann bekommt er auch einen Namen, weil da sind sie schon weiter fortgeschritten beim Project Chaos, wie es heißt. Ja. Und das ist das eine, weswegen der Film jetzt wieder auch in den Schlagzeilen war, sag ich mal, oder in den News. Der zweite Grund, dass er auch in China gerade eine Renaissance erlebt, ja, weil er bei Tencent Video, es ist sowas, nehme ich mal an, wie das Netflix von China, jetzt neu ins Programm aufgenommen wurde. Und der Film wurde in China eigentlich, also er kam in China nie in die Kinos. Klar, ein bisschen zu subversiv, würde ich mal sagen. Er wurde damals wohl beim Filmfestival in Shanghai mal gezeigt, also 2000 oder so, aber danach nie wieder aufgeführt in China. Allerdings hat ihn natürlich in China trotzdem, also haben ihn wahrscheinlich 1 Milliarde Menschen gesehen, weil jeder dort ja, also hat einfach pirated, ne, die Filme und irgendwo runterlädt und sie sich halt illegal anschaut. Von daher kennt jeder dort eigentlich, oder ist Fight Club dort sehr bekannt, aber jetzt ist er offiziell veröffentlicht worden, das erste Mal eben auf dem Streaming-Dienst, und die haben halt das Ende einfach geändert. Also in Fight Club, in dem Film, werden am Ende diese Hochhäuser da im Bankenviertel quasi in die Luft gesprengt von Tyler Durden. Und um eben das Finanzsystem zu erschüttern. Und in der chinesischen Fassung passiert es nicht, sondern da wird vorher quasi, bevor das passiert, wird abgeblendet und dann kommt halt so eine Tafel, auf der einfach steht, durch einen Hinweis von Tyler, der hat ja dann die Polizei gerufen und so, wurden alle Kriminellen hier verhaftet und hinterher ins Irrenhaus eingewiesen und nach 10 Jahren wieder entlassen. So, steht einfach auf einer Texttafel halt stattdessen.
Also richtig professionell.
Ja, super professionell. Und jetzt hat aber auch der Autor der Romanvorlage, also Chuck Palahniuk, hat sich zu Wort gemeldet und meinte, ja, das ist eigentlich, jetzt findet er gar nicht so schlimm, dass die Chinesen das Ende geändert haben, weil das wäre sogar näher an dem Ende des Buchs. Also David Fincher oder die Autoren haben, Drehbuchautoren, ich muss jetzt gerade mal kurz schauen, wer eigentlich, Jim Ouels war der Drehbuchautor, aber sie haben auf jeden Fall das Ende für den Film geändert, also diese Explosion, und das, klar, ist halt, sieht halt einfach gut aus, ja. Ist schon ein sehr gutes Ende, finde ich, für den Film. Aber im Buch ist es wohl so, dass er da auch geschnappt wird und tatsächlich auch in einer Anstalt landet. Also, dass der Plan quasi misslingt.
Es passt auch, wenn man den Film sich anschaut, nicht wirklich, also wie es im Film ist. Also ich hätte es auch damals nicht erwartet. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass er scheitert, weil es ist ja, und da können wir natürlich auch in das allgemeine, ja, Thema oder wie auch immer die Philosophie oder was da so behandelt wird. Es ist ja letztendlich Kritik auch natürlich an der, zum einen an, ja, eher würde ich sagen, Link-Kritik gegenüber Kapitalismus, Konsumenten, Consumerism quasi, also ne, dieses IKEA und du bist der Slave und was du hast, hat dich und so weiter. Auf der anderen Seite natürlich auch das Rebellische, aber auf der anderen Seite natürlich auch das ganze Gerät, dieses Project Chaos gerät ja dann außer Kontrolle. Und verselbstständigt sich und das will ja auch Tyler Durden, er sagt ja auch, ne, ich sag euch dann, dass ihr abbrechen sollt und so weiter, und wenn ich das sage, dann schneidet mir die Eier ab oder was. Ja, und dann verselbstständigt sich das, weil halt eben quasi ja das Projekt größer ist als eine Person und so weiter und ja auch ja faschistoide oder sagen wir mal totalitäre oder
Tendenzen hat, ne?
ideologisierte Tendenzen dann hat, ne, aufzeigt und kritisch ist auch, ne? Und der Meatloaf, der, wie heißt er im
Der Bob.
Film, der Bob, genau, halt dann auch stirbt und das dann auch so ein Erwachen für den Protagonisten halt ist, für Edward Norton, ne? Und von daher ist es dann doch wieder, ja, was ist schon eigentlich überraschend, dass er dann irgendwo doch wieder erfolgreich ist, ne?
Ja, definitiv. Also das war wohl wirklich eine visuelle Entscheidung, ja, oder halt so für das Gesamtgefühl vom Film und nicht so sehr jetzt eine storymäßige Entscheidung, ja. Macht Sinn. Aber das bringt uns auch direkt irgendwie mal zu dem Thema, wie lässt sich der Film eigentlich aus heutiger Sicht so einordnen? Ich meine, vor, keine Ahnung, vor 22 Jahren, da war, sage ich mal, die Spaltung oder diese Polarisierung, die wir heute sehen, in der Gesellschaft, jetzt im ganzen Westen eigentlich oder auch weltweit, ja, in dieses strikte immer links und rechts und so, das war damals noch nicht so, war noch nicht so vollzogen. Und gerade so ein Film wie Fight Club, der lässt sich aus heutiger Sicht, glaube ich, gar nicht so leicht einordnen, weil, wie du eben gesagt hast, ne, der. Klar, es ist viel Konsumkritik drin. Das ist eigentlich schon ein Kern, definitiv. Wobei das natürlich auch schon witzig ist, weil das ja wirklich eine hochbudgetierte Hollywood-Produktion ist, ja, mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Also die sich dann, und Brad Pitt selber ja auch Model war, ja, für Calvin Klein und so weiter. Und darüber macht er sich ja im Film quasi auch ein Stück weit lustig. Also es ist auch ganz interessant. Und auf der anderen Seite halt auch diese männliche, ja, und durch und durch männliche Organisation, die auch an den Grundfesten des Systems irgendwie rüttelt und so straff faschistoid fast schon ein bisschen durchorganisiert ist. Das ist aus heutiger Sicht, also, ne, ich denke, keiner kann den Film so richtig einordnen. Und das macht das Ganze auch halt so ein bisschen interessant für die Diskussion. Oder wie siehst
Ja,
du das?
und es scheint ja, wie du ja gesagt hast, schon damals ein Problem gewesen zu sein, in den 90ern, weil sie nicht wussten, wie sie es vermarkten sollen. Und da ja meiner persönlichen Meinung nach sowieso alles mittlerweile vom Anspruch heruntergeht, ist es heute undenkbar, so ein Film, eben weil er so grau ist. Ja. Und das mag ich halt eben an den 90er-Filmen, nicht weil ich ein Boomer bin oder sonst was, sondern weil ich wirklich der Meinung bin, dass es damals vom Handwerklichen schon sehr gut war. Aber halt eben auch noch irgendwie, also die Writer, die waren einfach auf einem anderen Level und das Ganze war halt eben nicht so in your face, dir muss nichts gepresst werden, sondern der Zuschauer wird halt eben, dem wird halt noch, sagen wir mal, Intelligenz zugetraut.
Ja.
Und man kann es halt eben eigentlich nicht so einordnen, weil, wie gesagt, auf der einen Seite ist es ja sehr, sehr, ja, linke Kritik auf der, ne, und Kapitalismus und so weiter. Auf der anderen Seite, auch wiederum ja überzogen, was kann das enden und so weiter, ne, also ironischerweise, er sagt ja, du bist nur ein Konsument, ja, du bist eine Person ohne Gesicht, deswegen auch wahrscheinlich der Erzähler dann ohne Namen. Auf der anderen Seite, in seiner Organisation sind sie es dann auch. Ne? Jeder muss sich, ne, die werden ja gegängelt und so weiter,
müssen vor der, müssen
erniedrigt,
vor der Tür, ne? Richtig, genau. Vor der Tür ausharren, irgendwie.
Richtig, ne,
keine Ahnung, ohne Ermunterung, ohne Nahrung, bis sie überhaupt reingelassen werden dann ins Haus.
Genau. Ne? Werden parallel beschimpft und so weiter. Sie sind ja letztendlich nix und ihr seid der singende, tanzende Abschaum und so weiter, ja. Das war übrigens die Szene, die da, ne, die mir noch im Kopf blieb, und ich glaube, mein Vater hat es auch weggeblowt damals, ja, so dieses Abgehobene. Ja, und ich denke, man kann das halt eben nicht wirklich zuordnen, und deswegen ist so ein Film heute eigentlich undenkbar, ja. Also es wird ja dir alles mittlerweile serviert und dem Zuschauer wird ja gar nichts mehr zugetraut. Ja, und wenn es damals schon irgendwie grenzwertig war, ist es natürlich heute, ne?
Ja, komplett außerhalb jedes Spielraums, ja, den ein Filmemacher heute wahrscheinlich hätte, ja, an der Stelle erst recht, wie gesagt, bei Disney, ja. Und es war damals, also der Film war auch, ich finde, der Film hat was von, den kann man in eine Reihe stellen mit so Klassikern wie Citizen Kane oder sowas, ja, der war einfach, der war einfach zu viel für die Leute. Der war klar falsch vermarktet, falsche Erwartungen geschürt. Und der war auch im Kino relativ, also nicht besonders erfolgreich, so rein kommerziell. Dieser Kultfilmstatus, der hat sich halt erst dann nach und nach entwickelt. Und ich meine, klar, das ist, der wird als Meisterwerk gehandelt. Der ist in der IMDb in den Top 20 der besten Filme aller Zeiten. Wo David Fincher übrigens zwei Filme drin hat aktuell, nämlich Seven auch noch. Sieben.
Ah ja, stimmt.
Und Fight Club. Also sensationell. Quasi, ja. In 3 Jahren, ich glaube, Seven war, glaube ich, 1995.
Ja, kommt hin.
Fight Club 99. In diesen 4 Jahren einfach zwei Filme abgeliefert. Unfassbar, ja. Und das, wo sein Filmdebüt, ja, Alien 3 übrigens, mega der Flop war, kommerziell, aber auch bei der Kritik damals ultra durchgefallen ist und auch wirklich als, also gilt allgemein, ist anerkannt, ja, als schlechtester Film der Alien-Reihe, also dieser ersten 4 Filme damals mit Sigourney Weaver. Und genau, das war sein erstes Filmprojekt. Aber ich nehme mal an, weil es sein erstes Filmprojekt war, dass er einfach dort damals nicht die Freiheit hatte, ja, einfach zu machen, was er wollte, sondern dass ihm wahrscheinlich viel reingeredet wurde, weil anders kann ich mir nicht erklären, weil alle Filme danach waren eigentlich sensationell. Also gibt eigentlich keinen Totalausfall oder so. Klar gibt es welche, die inhaltlich vielleicht ein bisschen uninteressanter sind, ja, als andere, aber die sind auf einem Niveau durchweg, das hat meiner Meinung nach kaum ein anderer Regisseur, also wirklich durch die ganze Filmografie durch.
Panic Room war sein nächster, oder?
Genau, Panic Room war der nächste. Da bin ich am Überlegen, ob das vielleicht so ein bisschen Kompensation war dafür, dass, gut, Seven ja auch schon, aber Fight Club natürlich besonders, ja, ein sehr, also ne, komplett von Männerfiguren geprägter Film, ja, war. Und es gibt ja auch heute, also, oder den gab es schon damals, aber heute wird ja gerne Filmen, in denen jetzt, sagen wir mal, nicht die Rollen paritätisch mehr oder weniger besetzt sind, ja, oder nicht die Frauen im Lied sind, ja, werden ja schon als sexistisch bezeichnet, so ungefähr. Es gibt ja auch diesen geilen Test, den Bechdel-Test, ob es in dem Film zwei weibliche Charaktere gibt. Also erstens zwei weibliche Charaktere. Ist bei Fight Club schon mal nicht der Fall. Also, es sei denn, man rechnet noch Chloe dazu, die da mal kurz vor der
Selbsthilfegruppe nochmal durchgenommen werden.
Richtig, genau die, ja. Die auch Gleitgel zu Hause hat.
Genau.
Wenn man die mitzählt, ja, okay, dann hätte man zwei weibliche Charaktere. Und die müssen sich miteinander unterhalten. Auch nicht der Fall. Tun sie auf keinen Fall. Marla Singer unterhält sich mit keiner anderen Frau in dem Film. Und sie müssten sich auch noch über etwas anderes als Männer unterhalten. Das ist dieser geile Test, den es da gibt. Und wenn alle Antworten Nein sind, ja, dann, oder wenn auch nur eine Antwort Nein ist, dann ist das ein Hinweis auf sexistische Geschlechterklischees in dem Film. Ja, aber
ja, nicht nur das. Also der Film besteht ja auch den Diversitätstest auch im Hinblick auf Hautfarben nicht. Also ich habe jetzt auch nochmal überlegt, ne? Also quasi
nur heute weiß. Undenkbar.
Ja. Wäre heute undenkbar. Ne? Also wie gesagt, zum einen vom Niveau her, vom anderen natürlich stimmen die Quoten nicht. Ne?
Ja, gar definitiv. Nicht. Also würde, wenn, ja gut, angenommen Netflix würde Fight Club heute produzieren, ja, dann wären wahrscheinlich, erstens mal dürfen beim Project Chaos auch Frauen mitmachen, dann und Transgender halt, und dann wären, wären halt auch, keine Ahnung, Mala Singer wär halt schwarz und der Narrator auch, also es müssten halt, die Besetzung würde ganz anders aussehen auf jeden Fall.
Ja gut, wobei Meatloaf ja ansatzweise mit den Bitch-Tits die
Transgender-Position so ansatzweise besetzt. Die Hormontherapie Hodenkrebs, ja.
Aber ich meine, das hat auch alle zusammen geschwadet. Also.
Ja, naja, klar. Nee, klar, gut. Damals ging das noch ohne großen Aufschrei. Aber ich denke, auch damals hatte man vielleicht schon so ein bisschen ein Gefühl für die Sachen. Ja, und es ist ja auch ein, Fight Club ist ja schon auch ein Film für Männer, könnte man sagen. Ja, von Männern für Männer. Und danach kam Panic Room als nächster Film und Panic Room ist ja quasi komplett, also da spielen Männer ja nur Nebenrollen. Das sind ja im Prinzip nur Judy Foster und die junge Kristen Stewart, die den Film quasi tragen. Und vielleicht war das ein Stück weit eine Kompensation dafür. Ja,
damals schon. Ja, ich habe den auch gesehen, ne? Aber einfach nur, weil es halt ein David Fincher-Film war, aber war enttäuscht. Also sicherlich kein schlechter Film, aber...
Ja, der war, klar... Ich meine, die nach Seven und Fight Club, ja, nochmal einen Film von dem Kaliber abzuliefern, ist auch, glaube ich, also wär unmöglich gewesen, mehr oder weniger.
Ja.
Und Panic Room fand ich insofern, Panic Room war vor allem halt, ich sag mal, technisch wieder perfekt, also wirklich sehr, sehr gut gemacht einfach, aber von der, aber natürlich vom Tiefgang her natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also kann man überhaupt nicht vergleichen, ja. Was ich vorhin noch erzählen wollte, was auch so eine Geschichte damals schon in den 90ern war, also dass der Film damals schon nachhaltig irritiert hat. Es gab damals eine Talkshow von der Schauspielerin Rosie O'Donnell, die kennen auch die meisten. Die hat in den 90ern auch oder in den 80ern auch schon in vielen, vielen Filmen mitgespielt. Hier eine Klasse für sich mit Tom Hanks war so ein Film mit ihr. Oder auch hier die Familie Feuerstein, also halt so Familienfilme, sag ich mal. Und die war dann die hatte eine Talkshow, also so wie Oprah Winfrey oder so, jeden Tag für 6 Jahre lang, so ab 1996. Und die Rosie O'Donnell hat halt in ihrer Talkshow, die damals wohl auch schon relativ hohe Einschaltquoten hatte, hat halt vor Fight Club gewarnt, ja. Meinte halt, sie hat den Film gesehen.
Trigger Warning.
Ja, sie hätte den Film gesehen und der kam dann halt, der sollte gerade in die Kinos kommen, irgendwie um den Zeitpunkt rum. Und dann hat sie halt in ihrer Sendung den Twist verraten, also das Ende. Okay. Und hat gesagt, avoid this film at all cost. Ja. Also die war wohl getriggert, ja, damals schon.
Ja, und also ich denke, also der Film triggert ja eigentlich alle, weil der triggert ja Konservative, das ist ja ganz klar, weil ich meine, hier wird ja links Narrativ bedient, aber der triggert auch Linke, weil es ein absolut maskuliner Film ist. Und wie gesagt, das ist ein Film, der würde auch heute jetzt, wenn jetzt, ich denke, der wird eher unter den Konservativen eher gefeiert, aber eigentlich pisst er allen ans Bein, ne? Und das ist halt auch so ein Markenzeichen. Also, ne, und meiner Meinung nach ist er auch aktueller denn je. Und das macht ihn so genial, weil all die Themen, die er quasi anreißt, voll aktuell sind. Ja.
Ja.
Also letztendlich auch die das Bankensystem, was er da in die Luft jagt zum Schluss, ne? Wir hatten dann die Great Financial Crisis in 2008, ne?
Ja.
Wahnsinn, ja. Oder auch Dotcom-Bubble, die war ja auch dann, kam ja auch dann ein Jahr, zwei später nach dem Film. Gut, also Buch natürlich ein paar Jahre später.
Das Buch war aber gar nicht so alt damals. Als
ich glaube 96, ne? Genau. 96 hat er es geschrieben, ja.
Gab es noch nicht so lange, ja.
Also absolut, ja. Und auch Korporatismus, Consumerism, ja. Ja, dann auch diese fehlende Single Motherness, ja, also alleinerziehende Frau, ne? Also er sind ja auch der Protagonist, ne? Wenn er da zwischen den Tits dann halt eben weint und so weiter.
Ja.
Beziehungsweise er sucht ja eigentlich eine Vaterfigur, ne? Auch
genau.
Tyler Durden auch vielleicht irgendwo, ne? Oder zumindest mal eine starke männliche Führungspersönlichkeit. Und er ist ja absolut verweichlich, ne, letztendlich. Ja. Und Tyler Durden ist das genaue Gegenteil, hypermaskulin, ja, frei, weil er halt eben nichts besitzt und letztendlich auch Marla, ne, die ja sowieso absolut kaputt ist, ja. Und ich meine, die führen ja quasi eine absolut toxische Beziehung, wie man sich es nur im Bilderbuch vorstellt, ja. Und alles Themen, die ja absolut aktuell sind, ja. Alleinerziehende Mütter, Familie, die auseinanderbricht.
Und Männer, die auf der Suche nach ihrer Rolle halt sind in der Gesellschaft überhaupt noch. Also das hat jetzt gar nichts mehr mit, auch klar, Konsumkritik und sowas, aber es ist halt auch, Gesellschaftskritik. Ist auch ein Kern, ja. Und genau, was du gesagt hast, ne, mit den, Tyler Durden sagt ja auch, wir sind eine Generation, die von Frauen großgezogen wurde, ja. Mhm. Und wie du sagst, ne, der Narrator völlig, völlig verweichlicht und eben auf der Suche nach seiner Männlichkeit und irgendwie nach seiner Bestimmung, ja, und nach seinem Zweck, ja, im Leben. Das ist, ich denke mal, das Problem, was der Narrator hat, ja, in dem Film hat sich eher verschärft noch die letzten 20 Jahre, ja, weil der, ich sag mal, der moderne Feminismus, ja, den es damals schon gab, aber der natürlich in den letzten Jahren ja schon ordentlich, sagen wir mal, formulieren wir es mal so, nochmal an Schwung gewonnen hat, ja, natürlich die Männer auch in solche, in so eine Verweichlichung, ja, oder in so eine unmännliche Rolle auch treibt, weil ja, ne, alles quasi, ne, aufgeteilt sein muss und paritätisch und jeder muss irgendwie, jeder ist gleich, ja, und jeder hat dieselben Fähigkeiten und jeder muss dieselben Wünsche im Leben haben und so, ja, und der Narrator ist ja quasi so ein Mann, der eigentlich kein richtiger Mann mehr ist.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja, und es ist auf jeden Fall in erster Linie Gesellschaftskritik. Und es gibt ja auch den Begriff The Fourth Turning, falls du den schon mal gehört hast. Das ist quasi, ja, Zivilisation oder die Theorie, dass Zivilisation, ne, also zugrunde gehen. Also bei The Fourth Turning, da gibt es ziemlich konkrete, also alle 80 bis 100 Jahre geht quasi, hast du so einen Zyklus. Das heißt, du hast, ne, harte Zeiten, Strong Men, politisch korrekt wären natürlich Strong Men and Women heutzutage. Und dann, die kreieren halt eben gute Zeiten kreieren weiche Menschen und weiche Menschen kreieren harte Zeiten. Und das ist halt dieser Zyklus, unser Fourth Turning ist quasi, ne, wenn du halt eben die Firma abbiegst, bist du wieder am Anfang. Und es ist quasi, ne, auch Endstadium von Zivilisation, auch dieses dekadente Consumerism halt eben auch und Verkopftheit weg vom Physischen hin zum, ja, unmännlichen, femininen, ja, auch, ne, diese Dekadenz auch, spätrömische Dekadenz, sage ich jetzt mal. Nicht umsonst will ja auch der Protagonist Gandhi gegen ihn kämpfen, als er ihn fragt, ne, Tyler Durden, gegen wen würdest du am liebsten kämpfen, sagt er Gandhi. Ja, warum Gandhi? Ne, das ist halt die Frage. Ja, weil er quasi, ne, also nicht physischer Widerstand, ne? Gewaltloser Widerstand, das ist ja genau das, was dieses Unphysische, ne? Und quasi auch diese Nicht-Übereinstimmung zwischen Instinkt oder evolutionärem, ja, Programm und der Lebensrealität, ne? Und das ist ja halt eben das, was zur Verwerfung führt, ne? Wir sind ja nicht darauf ausgelegt, keine Ahnung, überall Süßigkeiten im Supermarkt zu haben, deswegen wären wir dick, wir sind nicht darauf ausgelegt, also sich Frauen sind nicht darauf ausgelegt, die Kontrolle über ihre ja, wie sagt man auf Deutsch, reproductive
Control Fähigkeit, halt schwanger zu werden.
Ja, oder ne, genau, ja. Das ändert ja alles, ja, und oder diese, ne, die, ja, dieser Zugang zu, ne, 50 Programmen, ich meine, heute ist es ja noch mal krasser, ne, also Tyler Durden sagt ja, ne, wir können da durchzappen, ne, das ganze Neue, ja, das ist ja alles,
heute,
ne,
ja,
mit einem Klick, ja.
Verschärft, ja, deutlich.
Und auch so dieses, wo er dann auch sagt, Tyler, ne, er stellt sich quasi, wo er diese Vision hat, er stellt sich quasi vor, wie die Wolkenkratzer wieder von der Natur wieder zurückgewonnen werden, also man wieder in Lendenschürzen da jagen geht, also so auch dieses Konzept des edlen Wilden, ne? Das ist auch sowas, was zum Beispiel in der spätrömischen Phase, da haben sie auch zum Beispiel die Germanen ne, auch teilweise idealisiert, und das sind alles so Dinge, die quasi dieses Fourth Turning, diese Wohlstandsverwahrlassung, diesen Endzeitraum von der Zivilisation, bevor es halt eben untergeht, typisch ist, ja? Und man kann das halt eben auch in alten Schriften schon sehen, und das merken auch die Leute und wollen dann halt irgendwie wieder zurück, aber in dem Fall scheitert es halt eben auch, ne?
Ja, genau, diese was du sagst, was Tyler Durden auch, diese Vision, die hatte, so eine Utopie, ne?
Das, ja, und auch nur eine Romantik auch, weil
ja, richtig,
die
ja.
Natur ist brutal, ja, und du willst sicherlich nicht zurück zum im Lendenschutz, ja, und was weiß ich, deine Zähne sind nach 5 Jahren kaputt und wenn dir das Bein bricht, stirbst du an einem Infekt und so weiter. Also auch dieses Naive, ne, und ja, also irgendwo der Mittelweg, natürlich stimmt das schon, ne, also deswegen, das schießt halt gegen beide Seiten, das finde ich halt eben so gut, weil das ist schon berechtigte Kritik und natürlich stimmt das schon, aber ins andere Extrem zu gehen, und ich denke, das ist halt eben auch typisch für die linke Politik, die wir heute haben. Im Kern ist die Kritik berechtigt, aber man kann es auch übertreiben.
Ja, das ist nämlich so eine, hört man auch öfter in Künsten, ja, anderen auch in der Musik und so, diese linke Utopie von dem, ne, wieder zurück zur Natur. Und ich meine, ja, wir haben ja sogar eine Partei, die eigentlich genau das verbindet, ja. Und das hört man immer wieder, ja, aber es ist nicht wirklich zu Ende gedacht, und ich glaube, der Film zeigt es auch, wohin das dann halt führen kann, und dass es halt auch dann in diesem, ne, das Project Chaos ist ja quasi so die erste Stufe, um dahin wieder zurückzukommen, und es artet ja dann auch direkt aus. Und das ist, glaube ich, was sich auch durch die Filme von dem David Fincher auch ein Stück weit durchzieht. Die sind meistens nicht so leicht zu deuten, was die, ja, ne, was jetzt die politische Gesinnung, ja, oder irgendwie die, was jetzt die Message sein soll. Es ist immer ein bisschen komplizierter bei ihm, oder oftmals. Ich muss da auch denken an Gone Girl, ist ja auch von ihm, mit Ben Affleck. Das war, ich glaube, ja, kommerziell sogar sein größter Erfolg, also der erfolgreichste Film, den er gedreht hat. Und auch da ist es ja so, dass, also nach heutigen Standards geht man ja davon aus, ne, dass der Mann halt schuld ist, ja, und seine Frau schon umgebracht haben wird. Und damals ist der, in dem Film ist der Twist ja auch andersrum. Und ich glaube, dass er, auch wenn Fight Club, ne, ja, im Grunde auch ein auch so einen linksaktivistischen Kern hat, ja, ich glaube, er ist ein eher konservativer Filmemacher eigentlich.
Definitiv,
so,
ja.
Im Großen und Ganzen. Mhm. Ja. Und ich bin auch gespannt auf den, also er hat jetzt wieder ein Film angekündigt von ihm, The Killer. Der basiert irgendwie auf einem Comic, beziehungsweise Graphic Novel, wie man das heute nennt. Und genau, und soll in den nächsten Jahren, es gibt noch gar keinen Termin, ist, glaube ich, noch am Filmen oder so. Und ansonsten hat er die letzten Jahre ja auch wieder zurück zu diesem Serienkiller-Thema gegangen. Also was er damals mit Seven und zwischendurch auch mit Zodiac hat er auch gemacht. wieder aufgegriffen hat und hat für Netflix Mindhunter gedreht gehabt oder die Serie verantwortet und ist
ach,
auch wieder.
Das wusste ich gar nicht, ja. Mindhunter, wo sie in den 70er Jahren quasi die.
Genau, diese.
Psyche des, ja, die Serienkiller. Fand ich gut, habe ich die erste Staffel geschaut, ja. Also eine der drei Netflix-Serien, die ich geschaut habe, zumindest mal die erste Staffel, fand ich gut.
Es gibt auch nur, es gibt tatsächlich auch. Es gibt auch eine zweite Staffel, ist richtig, ja, genau.
Da spielte auch der gleiche Schauspieler von Project Chaos, der auch in diesem Project Chaos ist mit, ne? Dieser,
ja, der spielt eine Hauptrolle, ja. Genau.
Aber, wobei die Serie dann schon abdriftet, ne? Weil dann bringen sie halt so eine eigene, ein bisschen unplausibel auch, Story mit rein, also in einen eigenen Fall, wo dieser Schauspieler der gleiche, da ist er selbst betroffen mit seinem Sohn oder was dann geht es schon wieder in Richtung so Crime-Series ganz normal. Also ich fand halt, ne, diesen Aspekt, dass halt eben diese Serienmörder da interviewt werden und das auch ein vollkommen neues Konzept war, ne, dass man sagt, okay, da gibt es halt Muster, ne, und was weiß ich, in der Kindheit bestimmte Dinge und so weiter führen damit ihre Wahrscheinlichkeit zu dem Verhalten, war ja damals ganz neu. Das fand ich interessant, aber als es dann zusehends abgedriftet ist in diese klassische Crime-Series, hat es mich dann immer so.
Ja, und ich glaube, genau da, ja doch, ich glaube, der war schon durchweg beteiligt, der David Fincher. Und Holt McCallany ist der Schauspieler. Also ist jetzt, kennt man jetzt im Allgemeinen nicht. Ich meine, er hat in Fight Club ja auch eine eher kleine Rolle gehabt, aber in Mindhunter hat er eine der Hauptrollen gespielt, ja, auf jeden Fall. Ansonsten, was man noch sagen muss, wir haben ja schon jetzt jede Menge Lines aus Fight Club zitiert, ja, und das sind wirklich einfach ein paar, also da sind Begriffe oder Redewendungen drin, ja, die wirklich geflügelte Worte geworden sind. Ja,
gerade letzte Woche habe ich eine verwendet. Es könnte schlimmer sein, eine Frau könnte den Penis abgeschnitten haben, aus dem Auto geschmissen haben. Ja?
Das ist sogar eine improvisierte Line, ja, von Brad Pitt halt.
Ja, ja. Die ganze Szene war recht improvisiert, gell?
Ja, naja, genau. Die Szene, wo sie ein Bier trinken gehen, ihr erstes Bier, der Narrator und der Tyler Durden, da sitzen sie halt in einer Bar und da gab es wohl keinen Dialog im Drehbuch. Die haben das halt improvisiert und die Zeile, ja, ist auch improvisiert und die ist schon richtig gut. Oder wenn sie halt, wenn sie Seife herstellen, ja, beziehungsweise Sprengstoff dann später, ja, und in die Schönheitsklinik einbrechen und eine fette Beute machen, ja. Und also es sind schon richtig gute Sachen dabei. Und was damals auch anerkannt wurde, ja, also wie Paddy, ich nehme an, du siehst es genauso wie ich, ja, Filme muss man halt im Original schauen und deutsche Synchronisationen sind in aller Regel halt eine Katastrophe, ja, und ruinieren halt die meisten Serien und Filme eigentlich komplett, vor allem wenn es halt in die komödiantische Richtung geht. Aber ich habe mir damals, also ich habe Fight Club damals im Kino natürlich auf Deutsch gesehen und zwischenzeitlich sogar auch manchmal noch auf Deutsch geguckt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die eigentlich nicht so schlecht ist, die Synchronisation. Und die hat sogar damals auch einen, also im Jahr 2000 halt einen Preis bekommen. Es gibt so einen Bundesverband Kommunale Filmarbeit, der so den Lilliput-Preis heißt, der verleiht für besonders schlechte und besonders gute Synchronisation. Und da wurde Fight Club damals auch lobend erwähnt, weil einfach sehr viele Nuancen aus dem Original es tatsächlich auch in die deutsche Fassung geschafft haben. Das ist wirklich, ja, Glücksfall wahrscheinlich einfach in dem Fall, ja, dass da jemand am Werk war, der sich halt Mühe gegeben hat.
Definitiv, ja.
Ja, ansonsten, ich glaube, Paddy, du hast vorhin, glaube ich, schon erwähnt, eine Szene, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Gibt es da eine?
Ja, das war halt eben dieser Moment, wo er dann sagt, du bist nicht dein, ich kann es leider jetzt nicht wiedergeben, aber du bist halt nicht okay. Bist nicht dein Job, du bist nicht das, was du besitzt
das ist,
und so weiter.
Das ist die
du bist der siebende tanzende Abschaum. Also auch Breaking the Fourth Wall. Ne?
Ja, genau, wo sich Tyler Wall. Durden ans Publikum wendet, einfach in die Kamera. Ne?
Richtig, und dann auch die
die Filmrolle, die
derailed, Filmrolle, ne? Also genau, deutet ja quasi an, ne? Er spricht dich jetzt als Zuschauer an, ne? Das ist ein Film. Und wie er dann halt, ja, auch so sensationell geschauspielert, ja, wie er dann halt erstmal sich umschaut und dann halt eben sich so dir zuwendet, ne? Und es war auch, wie gesagt, technisch gesehen absolut gut gemacht. Das kannst du dir heute noch anschauen. Das ist auch die technisch gesehen, auch diese David Fincher Fahrten da, ja, die er dann auch in Panic Room gebracht hat. Ja, die halten sich heute noch. Ich meine, man sieht schon, ne, die Texturen sind ein bisschen arg slick, ja, also sind ein bisschen arg sauber und so weiter. Aber technisch gesehen hat sich das auch noch gut gehalten, weil es halt eben auch relativ dezent diese CGIs da verwendet wurden. Ne? Das war schon geil gemacht damals, auch technisch, ne?
Ja, definitiv. Das war gut. Ich meine, er hatte halt auch, ne, das ist ja im Prinzip ein Autorenfilm, ja, mit einem wirklich independent Vibe, sag ich mal, aber hatte halt ein großes Budget, ja. Also die haben ja nicht viele Special, oder die hatten ein paar Special Effects Szenen, aber jetzt nicht durchgängig, ja, die ganze Zeit wie in so einem Avengers-Film, ja, wo in, keine Ahnung, 99,9% aller Szenen halt CGI zum Einsatz kommt. Und die haben das halt dezent, aber wirklich effektiv und gut gemacht, zum Einsatz gebracht. Und haben auch, ja, ich meine, der ganze Film ist auch so ein bisschen Selbstreflexion auch noch auf die das Filmbusiness, ja, an sich. Weil da kommen, erstens mal ist der Tyler Durden jobbt ja auch als Filmvorführer und schneidet irgendwie schneidet Penisse, ja, in Disney-Filme übrigens.
Genau, ja. Familienfilme, ja.
Ja, genau, in
Familienfilme. Ja, Disney, ja, so how ironic, ja.
Ja, schon. Und sie haben auch so, ja, sie haben halt so Scheiß gemacht, ne? Zum Beispiel der, wenn der Narrator in seiner Höhle ist, ja, wo er seinen Herzchakra sucht.
Irgendwie, ach, bei dem Pinguin, ja.
Ja, bei dem Pinguin. Da ist es ja kalt, ja, und man sieht seinen Atem. Und den Atem, den man da sieht, ist derselbe Atem wie der von Leonardo DiCaprio in Titanic am Ende, wenn er verreckt halt.
Ah, okay.
Ja, und so ein, gut, aha, ja, so ein Scheiß haben die halt, haben die da gemacht. Also es, ich weiß nicht, da waren einfach, ich weiß nicht, von vorne bis hinten waren da Genies irgendwie am Werk. Also egal bei was, ja, ich meine.
Auch der Soundtrack, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ne?
Den, ja, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Danke, dass du mich dran erinnerst. Aber ich meine, gut, David Fincher ist wohl auch so ein Director, der sich überall, also der sich überall einbringt, wirklich, ja. Der kann alles eigentlich. Der hat zwar einen Drehbuchautor, ja, und der hat einen Cutter, ja, für den Schnitt, und der hat einen Kameramann, aber der ist wohl selbst technisch in allen Disziplinen richtig fit und hat das wirklich im Griff. Das liest man immer wieder in Interviews von Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten. Und von daher ist das schon alles top-notch, würde ich sagen, was der abliefert. Und ja, gut, dass du den Soundtrack angesprochen hast, weil der ist auch sehr speziell, ja. Also auch für so eine Produktion völlig unüblich, ja. Oder sagen wir mal, ist dann ab und zu mal vorgekommen. Aber ich glaube, Fight Club war da einer der ersten Filme, die da so ein bisschen einen Trend auch losgetreten haben, dass quasi kein klassischer Filmkomponist den Soundtrack macht oder den Score halt, sondern elektronische Musiker, also DJs sind es glaube ich nicht, es sind halt wirklich Produzenten elektronischer Musik, die Dust Brothers in dem Fall. Ja. Und am Anfang, ganz am Anfang vom Film wird auch so kurz darauf quasi, wird darauf hingewiesen, ja, und zwar kommen ja so drei so Geigen, so Streicherklänge, bevor der eigentliche Score einsetzt bei den Main Titles am Anfang. Und beziehungsweise da kommen so drei Streicherklänge und dann so ein Scratch, ja, so ein Schallplatten-Scratch Sound, und dann geht der eigentliche Soundtrack los und der ist halt einfach astrein, einfach elektronisch gemacht von vorne bis hinten, und es fällt überhaupt nicht auf, dass da der Score fehlt, ja, dass da die üblichen Geigen, Streichereinlagen, Geigen.
Also war quasi eine Finte, quasi, der Anfang.
Ja, genau, ja, klar. Okay, wirst quasi, ja, wirst für ein, zwei Sekunden auf die falsche Fährte gelockt, ja, und dann geht's halt los. Und die Dust Brothers, da gibt es auch noch, ja, gut, eine interessante Geschichte, weil es gibt ja auch die the Chemical Brothers. Das sind ja britische Elektroproduzenten, sind recht bekannt, ne? Galvanized und so, hatten schon ein paar Hits. Und die hießen früher auch The Dust Brothers. Und die haben sich wegen der Dust Brothers aus den USA, also die den Soundtrack für Fight Club gemacht haben, umbenannt. Und deswegen hieß das erste Album von den Chemical Brothers, hieß Exit Planet Dust.
Okay.
Weil die halt zufällig genauso hießen, aber die Dust Brothers in den USA waren schon anscheinend kurz vorher schon etabliert ein Stück weit. Ja, genau. Aber der Soundtrack ist, ja, der ist phänomenal.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde über Fight Club geredet, aber ich glaube, wir könnten locker noch eine Stunde dranhängen. Aber es ist einfach, ja, es ist ein super interessanter Film, da kann man nicht anders sagen. Selbst der Autor der Romanvorlage, ja, Chuck Palahniuk, sagt selbst, dass der Film besser ist als sein Buch. Das kommt, glaube ich, auch eher selten vor.
Das ist richtig, ja.
Ja, habe ich zumindest noch nicht gehört. Und von daher, klar, ja, also wer auch immer den Film noch nicht gesehen hat, selbst wenn er den Twist jetzt schon kennt, ja, auf jeden Fall anschauen. Und wer den Film schon gesehen hat oder wer ihn wie Paddy und ich schon so 10, 20 Mal gesehen hat, einfach wieder anschauen, ja. Man entdeckt einfach jedes Mal wieder was Neues und es ist einfach jede Szene, jede Zeile Dialog, jede Kameraeinstellung, jedes Stück Musik und die Performances, es ist einfach alles on point, ja. Und solche Filme, die gibt's nicht allzu oft, ja.
Definitiv.
Okay. Paddy, dann danke ich dir, dass du heute zu Gast warst.
Ja,
beim Recall. Schön. Ich hoffe, du kommst bald mal wieder vorbei.
Definitiv.
Und ja, an alle anderen, danke fürs Zuhören. Und macht jetzt was Produktives. Ja. Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.